Wir sind dran, das ganze Alte Testament durchzugehen im Blick auf messianische Prophezeiungen, das heißt Prophezeiungen im Blick auf das erste Kommen Jesu. Nachdem wir nun Jesaja diesbezüglich abgeschlossen haben, Jesaja war eine ganz besondere Fundgrube mit messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen Jesu, ähnlich wie auch schon das Buch der Psalmen. Und jetzt kommen wir zu Jeremia. Wir lesen zu Beginn aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Darf ich jemanden bitten, uns den Bibeltext zu Beginn vorzulesen?
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte, und sie sollen in ihrem Land wohnen.
Danke. Jeremia wirkte, grob gesagt, in der Zeit von 630 bis 580 vor Christus. Das heißt, in dieser dramatischen Zeit, als das Königreich Juda unterging. Im Jahr 606 belagerten die Babylonier unter Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem. Es gab dann eine weitere Kriegsphase, 597 und schließlich die dritte und schrecklichste Phase 586. Damals wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel in Jerusalem, der erste Tempel, der Salomonische Tempel, wurde in Staub und Asche gelegt. Die Juden wurden deportiert nach Babylon und damals nahm das Königtum des Hauses Davids ein Ende. Also wir müssen uns im Klaren sein, im 11. Jahrhundert vor Christus hatte Gott David auserwählt und ihn zum König gemacht und alle seine Nachkommen sollten auf seinem Thron sitzen. Und zwar bis dann einmal der Messias käme. Aber damals, eben im Jahr 586 vor Christus, als Jerusalem zerstört wurde und die Massen in Jerusalem eben nicht auf den Propheten Jeremia hören wollte, der sie zur Umkehr aufrief und das hätte nochmals eine Chance gegeben, dass das Königreich hätte weiter bestehen können, alles brach zusammen. Und das war eben eine Katastrophe, denn man wusste ja, aus dieser Linie von König David würde einmal der Messias kommen. Wenn wir kurz noch ein paar andere Stellen eben die Bezug haben auf direkt auf die Zeit von Jeremia anschauen, dann schlagen wir mal auf Kapitel 25. Vers 11 und 12. Liest jemand? Jeremia 25, 11.
Und dieses Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Jahre, 70 Jahre. Und das wird geschehen, wenn die 70 Jahre voll sind, werde ich an den König von Babel und an jenem Volk, sprich Jehova, ihre Schuld heimsuchen und an dem Lande der Chaldäer. Und ich werde es zur ewigen Wüstenei machen. Und ich werde über jenes Land auch meine Worte bringen, die ich über dasselbe geredet habe.
Jawohl, das reicht. Also hier sehen wir, die Prophetie Jeremias legte die Zeit der babylonischen Weltherrschaft fest auf 70 Jahre. Und das sollte gleichzeitig die Zeit der Katastrophe sein für das judäische Königtum. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Aber eben das babylonische Weltreich, das das bewirkt hatte in der Zeit von Jeremia, das sollte nicht ewig dauern, sondern 70 Jahre. Wann beginnen diese 70 Jahre? Jetzt geschichtlich gesehen. Wie kommst du auf diese Zahl?
608.
Wie kommst du auf 608? Ja, vielleicht, aber ich möchte eine Begründung. 606, das erste Mal. Das war die erste Belagerung Jerusalems, die in Daniel 1, Vers 1 beschrieben wird. Im dritten Jahre Joachims, des Königs von Juda, da kam der König Nebukadnezar nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim in seine Hand. Daniel 1. Das war 606. Aber du sprichst von 608. Ja, es war so. Im Jahr 612 fiel Ninive, die Hauptstadt der damaligen Weltmacht Assyrien, nach mehrjähriger Belagerung, das heißt zweijähriger Belagerung. Und dann gab es noch einige Kriege. 609 war das assyrische Weltreich definitiv am Boden vernichtet. Das heißt, Babylon war Weltmacht Nummer 1, ab 609. Und jetzt wäre die Frage, wann wurde das Babylonische Reich besiegt? In der darauffolgenden Geschichte. Wann war das? Ja, Daniel 6, da war noch die letzte Party von Belsazar von Babylon. Und in dieser Nacht haben die Meder und Perser dann Babylon erobert, genau. Und das war wann? Fast. Herbst 539. Ja, Herbst 539. Das gibt also 609 bis 539 genau die 70 Jahre. Und das wussten also die Juden, sie müssten zwar in die Gefangenschaft gehen nach Babylonien. Wir können die Prophetie darüber auch noch nachschauen in 5. Mose 28. Da hatte das Mose schon 1000 Jahre vorher prophezeit. 5. Mose 28, Vers 36. Wer liest?
Jehova wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, Holz und Stein.
Jawohl. Also, dich und dein König, den du dich über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und genau das geschah. In diesen Jahren 606 bis 586 vor Christus, die Juden wurden deportiert nach Babylon, und zwar in der Zeit, als sie eben noch einen König hatten. Und damit ging auch das davidische Königtum unter. Aber sie wussten, das Ganze wird nur 70 Jahre ausmachen für Babel. Und darum hätte man sogar berechnen können, wann die Perser und Meder das babylonische Reich besiegen würden. Und das geschah dann 539. Und im ersten Jahr gab Kores oder Kyros, der König von Persien, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder heimgehen in euer Land und dürft den Tempel aufbauen und auch die Stadt Jerusalem. Und da gingen Zehntausende, wenn man Männer, Frauen und Kinder mitzählt, waren das wahrscheinlich etwa 200.000, die aus Babylon zurückkehrten ins Land der Väter. Aber es gab kein Königtum mehr. Der damalige Fürst, das war Serubabel in Esra 1, der wurde nicht König in Israel. Es gab kein Königtum mehr in Israel. Das war vorbei. Und zwar, weil Jeremia auch Folgendes gesagt hatte. Gehen wir zurück. Am Anfang hatten wir ja gelesen, Jeremia 23, 5, um zu sehen, eben der Messias, der einmal in Gerechtigkeit regieren wird, der soll ein Spross von David sein. 23, 5, nicht wahr? Aber jetzt gehen wir zurück und lesen 22, Verse 24 bis 30. Und da sehen wir, dass der letzte König aus der direkten, geraden Linie des Stammbaumes von David her, das war Jekonia oder kurz Konia, der wurde verflucht, sodass kein Nachkomme mehr von ihm je auf dem Thron sitzen sollte. Lesen wir das? Edi, könntest du vielleicht?
So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich doch von dort wegreißen. Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten, und in die Hand derer, vor denen du dich fürchtest, und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und in die Hand der Chaldäer. Und ich werde dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land schleudern, wo ihr nicht geboren seid. Dort werdet ihr sterben. In das Land aber, in das zurückzukehren sie Verlangen tragen, dorthin werden sie nicht zurückkehren. Ist denn dieser Mann, Konja, ein verachtetes Gefäß zum Zertrümmern oder ein Gerät, an dem niemand gefallen hat? Warum wurden sie weggeschleudert, er und seine Nachkommen, und in ein Land geworfen, das sie nicht kannten? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen.
Jawohl. Also, das sind klare Worte, die Königslinie von David wird hier verflucht. Das ist also die Linie über David, dann kam Salomo und so weiter. All die ganze Königsreihe, wie sie beschrieben wird in dem Buch der Könige und Chroniker, die wird hier abgeschnitten mit dem letzten Mann aus dieser Linie, Jekonia. Also kein Same von ihm, kein biologischer Nachkomme von ihm soll je gelingen haben, um auf dem Thron Davids zu sitzen und über Juda zu herrschen. Und darum wird gesagt, Vers 30, schreibt diesen Mann auf als kinderlos. Also er würde zwar Nachkommen haben, aber gewissermaßen verzeichnet ihn wie einen Kinderlosen, denn von all seinen Nachkommen wird keiner je auf dem Königsthron von David sitzen können. Und so war das dann eben, als die Juden zurückkehrten, ab 539 vor Christus. Serubabel war einfach ein Fürst, ein Leiter, aber kein König. Und diese Linie setzte sich weiter fort, diese Generationen von David her, aber nie wurde in den weiteren Jahrhunderten je wieder einer König. Und so hat sich das erfüllt, aber die große Frage musste sich stellen, und trotzdem im gleichen Buch Jeremia haben wir die Verheißung, dass der Messias einmal als Nachkomme von David kommen würde. Also nochmals 23,5: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Also für alle Juden war klar, der Messias wird aus der Linie von David kommen. Wir hatten ja, seit wir begonnen haben mit diesem Thema der messianischen Prophetie, in 1. Mose 1 begonnen, wir haben gesehen, der Messias würde ein Mensch sein, nicht ein Engel, sondern ein Mensch. Das war ganz klar gesagt, ein Nachkomme von Eva. Von ihr stammt die ganze Menschheit ab. Aber dann haben wir später gesehen, als nach der Sintflut, als die Welt, die Menschheit eigentlich sich aufbaute aus drei Linien, nämlich aus den drei Söhnen von Noah, Sem, Ham und Japhet, da haben wir gesehen, Gott ist der Gott Sems. Aus dieser Linie, das war die Linie der Verheißung, aus der semitischen Linie sollte einmal der Messias kommen. Damit waren alle anderen Völker ausgeschlossen, dass von ihnen her der Messias kommen würde. Und später haben wir gesehen, aus den Semiten hat Gott Abraham erwählt, dass von ihm der Messias abstammen würde. Aber Abraham hatte ja mehr als einen Sohn. Er hatte Isaac und zuvor sogar Ismael über Hagar. Aber da wurde auch geklärt, nein, der Messias würde kommen über die Linie von Isaac, nicht über Ismael. Also nicht über arabische Stämme aus dem heutigen Saudi-Arabien, sondern durch die Linie von Isaak. Und dann hatte Isaak natürlich auch zwei Söhne, Jakob und Esau. Ja, und Gott sagte ganz klar, der Jüngere, der ist der Erwählte. Also über die Linie von Jakob und nicht über die Nachkommen von Esau, ein Volk im heutigen Südjordanien, sollte der Messias kommen. Und danach, nach Isaak, kam eben Jakob, der 12 Söhne hatte. Die Stammväter der 12 Stämme Israels. Und wir hatten gesehen in 1. Mose 49, der Messias wird über die Linie von Juda kommen. Nur aus dem Stamm Juda. Nicht aus Naphtali, nicht aus Aser, nicht aus Manasse, sondern über die Linie von Juda. Und später haben wir gesehen, der Messias würde kommen über die Linie von David. Das hatten wir schon in Psalm 132 gefunden und jetzt wieder hier in Jeremia. Aber jetzt, gerade in Jeremia 22 und 23, haben wir jetzt das Problem. Die Königslinie ist verflucht und trotzdem wird bestätigt, der Messias wird ein gerechter Spross, also ein biologischer Nachkomme von David sein. Ja, und jetzt, was können wir da machen? Die gerade Königslinie von David über Salomo, Jekonia, wohin führt die weiter in der Bibel?
Josef.
Welcher Josef?
Der Mann von der Maria.
Ja, schlagen wir mal auf, Matthäus 1. Das Matthäusevangelium beginnt ja mit dem königlichen Geschlechtsregister, mit der königlichen Genealogie von Josef. Wir lesen nicht den ganzen Abschnitt, aber vielleicht ein paar Verse, damit alle klar sehen, worum es da geht. Liest jemand Verse 1 bis 3?
Serach mit der Tamar.
Jawohl, und dann gehen wir ein bisschen weiter. bis zu Vers 5.
Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, und Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den...
Jawohl, da haben wir also jetzt die königliche Linie ab David, Salomo, Rehabeam. Das geht da durch die Generationen hindurch bis auf Konia oder Jekonia. Lies mal ab Vers 11.
Josia zeugte den Jekonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jekonia den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Serubbabel. Serubbabel zeugte den Abihud.
Ja, und so geht das weiter bis Vers 16.
Jakob zeugte
Jawohl. Also hier haben wir ganz klar die biologische Abstammungslinie von Abraham über David, Salomo. Denn es heißt immer zeugte. Das ist also ganz klar, es geht um die biologische Abstammungslinie. Auf Jekonia, dann geht es eben weiter über Serubabel, den haben wir da erwähnt, gefunden. Shealtiel, dann Serubabel. Und die Linie geht weiter bis auf Jakob, den Vater von Josef, der Maria heiratete. Also ganz klar, Jakob zeugte Josef. Josef kommt genau aus dieser königlichen Linie. Aber im Licht von Jeremia 22 ist klar, Josef hätte nie König in Israel werden können. Denn auf ihm lastete dieser Fluch. Aber er hat Maria geheiratet. Und lesen wir gleich weiter, Matthäus 1, Vers 18. Könntest du, Roland, nochmals weiterlesen?
Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Jawohl. Also, da haben wir gleich noch die Prophetie aus Jesaja 7, 14, die wir ja schon längst behandelt hatten, als wir Jesaja durchgenommen haben. Aber jetzt wird also klar, dadurch, dass schließlich Josef Maria geheiratet hatte, wurde er juristisch gesehen der Vater von Jesus Christus. Aber es besteht keine biologische Abstammung über diese Linie. Hingegen schlagen wir auf im Lukas-Evangelium. Da erfahren wir, woher eigentlich diese Maria gekommen ist. Lukas 3. Da finden wir die Genealogie von die Abstammungslinie von Maria. Liest jemand Lukas 3, 23?
Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann, da war und man meinte, ein Sohn Josef, des Eli, des Matta, des Levi, des Melchi, des Jana, des Josef, des Matthias, des Amos,
Jawohl, und so weiter. Also hier geht jetzt die Abstammungslinie, die geht von unten her rauf. Also, oder zeitlich immer mehr zurück. Und zwar bis wir schließlich in Vers 31, lies mal Vers 31, zu David kommen. Ja, Vers 31.
Des Melia, des Mainan, des Matta, des Nathan, des David, des Isai, des Obed.
Jawohl. Jetzt kommen wir also auch auf David, aber über Nathan, nicht über Salomo. Nathan war ein Halbbruder von Salomo, der also nicht auserwählt war für die königliche Linie. Und nachher ist die weitere Linie exakt die gleiche wie bei Josef. Das heißt also, Maria und Josef waren verwandt über all die Generationen zurück, 1000 Jahre zurück, auf einen gleichen Stammvater, David. Josef kam also über die direkte königliche Linie, während Maria aus einer Seitenlinie auch vom Haus Davids herkam. Man muss Vers 23 so verstehen: Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Und er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, also ein Sohn des Eli, des Mattat, des Levi. Dieser Eli hier, das ist offensichtlich der Vater von Maria. Nicht wahr? Der Vater von Josef hieß Jakob. Und in Matthäus 1 haben wir ja immer das Wort Zeugte. Das zeigt die ganz klare biologische Herkunft an. Aber hier heißt es einfach immer des für die weitere Generation. Und hier steht also, Jesus war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Aber in Wirklichkeit war er eben ein Sohn des Eli über Maria. Damit werden also nur die Männer erwähnt. Es geht also um die Männerlinie von Maria zurück. Und mit dieser Linie kommt man eben über die Generation hinweg auch zu David. Aber daraus wird klar, Jesus Christus war wirklich ein Spross Davids. Also ein biologischer Nachkomme von David über Maria, aber nicht durch die königliche Linie. Und Jeremia 23,5 sagt aber, ich werde dem David einen gerechten Spross erwecken und er wird als König regieren. Und jetzt kommt die Frage der Legitimation. Wie kann er der von Gott gewollte König sein, wenn er ja gar nicht aus der Königslinie kommt? Nun, das Rätsel ist eigentlich schon gelöst mit dem, was wir wissen. Jeremia 22 hat die königliche Linie verflucht. Kein Same von Jekonia wird je auf dem Thron sitzen. Nun, Josef war ein Same von Jekonia. Er konnte nicht König sein. Aber dadurch, dass er Maria geheiratet hatte, wurde er der juristisch gültige Vater von Jesus Christus. Und damit übergab er juristisch das Anrecht des königlichen Geschlechtsregisters auf Jesus Christus. Ohne dass Jesus Christus ein Same von Jekonia war. Aber juristisch bekam er als Mensch den Anspruch auf diese Linie. Und die zweite Bedingung, dass er aber ein biologischer Nachkomme war von David, das war erfüllt durch Maria. Und das wird auch deutlich bestätigt in zum Beispiel in Römer 1. Also hier wird klar auch von Paulus bezeugt, aus dem Samen Davids Das heißt wirklich ein biologischer Nachkomme von David. Aber eben nicht über Josef, sondern über Maria. Dem Fleische nach. Und so wurde das Geheimnis, das da in Jeremia 23 aufgestellt wurde, schließlich nach Jahrhunderten durch das Wunder der Jungfrauengeburt gelöst. Also der Messias musste der Sohn einer Jungfrau sein, wie das schon vor Jeremia Jesaja verkündigt hatte. Nicht nur deswegen, aber das ist mit ein Grund. Und so hat Josef und Maria, die haben sich geheiratet. Und wie kam diese Ehe zustande? Ich meine, auf ganz natürliche Weise. Diese zwei Menschen haben sich geliebt und waren auch überzeugt, dass sie von Gott füreinander bestimmt waren. Aber nie hätten sie sich gedacht, was für ein göttlicher Plan dahinter versteckt war. Und dass die zwei wirklich, die mussten sich heiraten. Die mussten so zusammenkommen, damit diese beiden Stammbäume 1000 Jahre zurückgehend auf David, dass die so wieder kombiniert wurden. Die königliche Linie mit einer Seitenlinie, die aber biologisch eben eine davidische Linie war. Ja, jemand wollte was fragen? Die Zahl 586, die kann man besonders gut festmachen. Und zwar ist die festgelegt durch mehrere Planetenbeobachtungen aus dieser Zeit. Man hat in Babylon eine Keilschrift entdeckt, wo aus der Lebenszeit, aus der Regierungszeit von Nebukadnezar mehrere Planetenbeobachtungen aufgezeichnet sind. Und so kann man aufgrund dieser Planetenkonstellationen kann man am Computer genau ermitteln, eben welches Jahr das 11. Jahr Nebukadnezars welchem Jahr in unserer Chronologie das entspricht und dann eben auch das Jahr des Untergangs von Jerusalem. Kann man also exakt mehrfach durch astronomische Beobachtungen belegt, kann man das als 586 festlegen. Und von diesem Fixpunkt her kann man natürlich jetzt alle Daten, die wir haben über Regierungszeiten, kann man zurückrechnen und da ergibt sich automatisch all diese Zahlen. Also 586 ist eine Zahl, da kann man wunderbar die gesamte biblische Zeitrechnung, Chronologie mit der säkularen Zeitrechnung miteinander zusammeneichen. Es geht wunderbar auf. Ja, noch eine Frage dazu? Ja?
Wenn wir du hast gesagt, Jesus stammt biologisch gesehen aus dem Stammbaum der Maria. So könnte man argumentieren.
Ja?
Wie kann man das jetzt verstehen? Aber genetisch, sage ich jetzt mal, wie kann man sagen, biologisch? Weil das heißt doch, Matthäus, glaube ich, habe ich gelesen, das Heilige, was in ihr gezeugt ist. Also das heißt, das ist doch, Jesus ist ganz von Gott gezeugt. Oder wie habe ich das falsch verstanden?
Ja,
oder
aber
ein Teil des genetischen Erbmaterials von Maria da noch mit?
Ja, also das, da war einerseits eben das biologische Material von Maria, man kann sagen ihre Eizelle, plus das Wunder, dass Gott eben seinen Sohn so gezeugt hat, dass er eben nicht von einem menschlichen Vater abstammt, sondern eben als Sohn Gottes durch Gottes Werk in die Welt kam. Also es war eine Kombination, ja. Und das ist also ganz wichtig, denn eben Römer 1 sagt ganz klar eben aus dem Samen Davids nach dem Fleische. Und das war also eben aus dieser Vaterlinie von Maria. Und auch 2. Timotheus betont das auch nochmals, wie wichtig dieser Punkt ist. 2. Timotheus 2, Verse 7 und 8. Kannst du gleich lesen?
Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium.
Jawohl, also ganz grundlegende Wahrheiten, die der Gläubige im Gedächtnis halten muss, ist Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Also das wird auf die gleiche Ebene gestellt wie die Auferweckung aus den Toten, die Tatsache, dass er aus dem Samen Davids ist. Und nochmals eben, bei Jekonia, da fanden wir die Betonung, keiner vom Samen Jekonias wird je auf dem Thron sitzen. Und eben Josef war aus dem Samen Jekonias und so konnte er nicht König sein. Aber der Herr Jesus hatte einfach den juristischen Anspruch bekommen, als Mensch, auf dieses Geschlechtsregister, aber er war aus dem Samen Davids, also biologisch. Und er wurde ein wirklicher Mensch, aber ohne Sünde.
Die Kirche hat ja versucht, dann Maria sündlos zu sprechen.
Sozusagen. Ja, genau. Genau. Offensichtlich wird die sündige Natur, die ja nach Römer 5, Vers 12 durch den Fall Adams in die Welt kam, in die Menschheit hineinkam, wird offensichtlich durch den Vater weitergegeben von Generation zu Generation. Und der Herr Jesus hatte keinen menschlichen Vater und hatte so auch nicht die Sünde in sich. Aber nirgends sagt die Bibel, dass Maria sündlos gewesen sei. Das sind falsche Lehren von Rom. Aber das biblische Zeugnis, das müssen wir einfach so festhalten, wie es da steht. Aber das ganz Erstaunliche in dieser Sache ist noch Folgendes. Früher meinte man ja, das Leben wird eigentlich weitergegeben einfach vom Vater auf die Kinder. Man meinte eben, der männliche Same, das sei das Entscheidende für das Leben. Die Frau sei quasi nur die Empfangende. Das war nicht klar, dass die Frau eben auch eine Samenzelle hat, nämlich die Eizelle, mit dem genetischen Code darauf. Es ist eine Kombination von zwei genetischen Coden, die zusammenkommen bei der Zeugung. Aber das war früher nicht klar. Man meinte, alles geschehe nur über die Linie des Mannes. Aber die Bibel sagte von Anfang an, 1. Mose 3, Vers 15, dass der Messias wird vom Same der Frau abstammen. Da wird gesprochen über den Samen der Frau. Und heute ist es für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass es eben zwei Fruchtzellen sind, die zusammenkommen, das männliche Spermium und die weibliche Eizelle. Die werden kombiniert und dann ist die DNA wieder ein Doppelstrang, so wie in allen Zellen. Weil wir haben ja in allen Zellen haben wir das genetische Gut als einen Doppelstrang. Nur die Geschlechtszellen, nur dort ist es nur ein halber Strang. Und dann eben durch die Kombination von Same und Ei gibt es dann wieder einen Doppelstrang. Und so hat also Maria ihren Anteil gegeben, aber der Herr Jesus wurde ohne eben die Sünde, die sündige Natur von Adam her in sich zu haben, wurde er geboren. Ja?
Eine Frage zur Geburt Jesu. Da gibt es auch verschiedene Theorien, wann er geboren ist. Theorie 6 vor Christus, dann sagen wir, die sagen 4. Wie kann man da genau wissen, wann Jesus genau geboren ist?
Es ist eigentlich so, die Behauptung 7 vor Christus, die man sehr oft hört, die geht eigentlich zurück auf Kepler. Kepler hat darüber nachgedacht, was könnte das Phänomen des Sternes von Bethlehem gewesen sein. Und er hat als guter Astronom festgestellt, im Jahr 7 vor Christus gab es zweimal eine Konjunktion, das heißt, die Planeten Jupiter und Saturn kamen sich ganz nahe. Dreimal. Und so hat er die Theorie aufgestellt, man könnte den Stern von Bethlehem als eine Kombination von zwei Planeten sehen. Wenn die zusammenkommen, sieht das aus wie ein großer neuer Stern. Aber das haut nicht hin, denn wir können ja genau die Abstände von Saturn und Jupiter berechnen. Ich habe das selber auch schon auf dem Computer nachvollzogen. Der Abstand ist rechnerisch so, dass man von Auge ganz klar zwei Lichtpunkte sah. Die waren sich zwar sehr, sehr nahe, aber die waren nicht aufeinander. Die haben sich also nicht wirklich kombiniert, aber die Bibel spricht ja von einem Stern. Und übrigens, das Altgriechische kennt auch ein Wort für Planeten. Aber in Matthäus 1, wenn von diesem Stern gesprochen wird, haben wir nicht das Wort Planetes, sondern Aster, Stern. Und so passt das nicht, diese Konjunktion aus dem Jahr 7. Die kann man mal vergessen. Es war gut gemeint, als eben eine Überlegung, was könnte es gewesen sein. Aber das haut nicht hin. Und dann kommt ja oft, aber es muss irgendwie vor 4 vor Christus gewesen sein. Und das aus folgendem Grund. In allen Geschichtsbüchern kann man nachlesen, Herodes starb im Jahr 4 vor Christus. Und dann ist natürlich für die meisten klar, dann kann Jesus Christus nicht später geboren worden sein. Denn Herodes lebt ja noch zur Zeit der Geburt Jesu. Aber da müsste man sich fragen, wie kommt man eigentlich auf dieses 4 vor Christus? Der Punkt ist der, bei Josephus Flavius, einem jüdischen Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, liest man, dass es in der Zeit noch vor dem Tod von Herodes eine Mondfinsternis gab. Und rechnerisch kann man das auf dem Computer schön nachvollziehen. Um 4 vor Christus gab es eine partielle, eine teilweise Mondfinsternis. Von daher wäre das also denkbar, eben 4 vor Christus. Aber wenn es um eine Mondfinsternis geht, um im Jahr 1 vor Christus gab es nochmals eine Mondfinsternis. Und die war sogar total. Und die Ereignisse zwischen dem Tod von Herodes und der Mondfinsternis, die passen bei 1 vor Christus besser rein als bei 4 vor Christus. Also dieses 4 vor Christus ist nicht etwas fix etabliertes, sondern es war nur eben eine Ableitung, es muss dort noch eine Mondfinsternis gewesen sein. Jetzt kommt aber dazu, dass es mehrere antike Autoren gibt, unter anderem zum Beispiel auch Clemens von Alexandria und so weiter, die sagen, die Geburt Jesu sei 2 vor Christus gewesen. Wobei, die schreiben nicht in ihren Texten 2 vor Christus. In der Antike hat man alles datiert, wovon? AUC hat man in den Briefen geschrieben, die alten Römer. Ab Urbe Condita, Abgründung der Stadt Rom. Immer so wurde datiert. Also, wie kann man sich das gut merken? Als wir so halbe Erwachsene oder noch Kinder waren auf dem Gymnasium, haben wir das im Lateinunterricht so gelernt. Und sind wir geblieben bis heute. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also, 753 vor Christus ist das in der römischen Datierung das Gründungsjahr der Stadt Rom. Und dann wurde immer ab diesem Datum wurde datiert. Und wenn man eben diese antiken Autoren umrechnet, ergibt das 2 vor Christus. Aber jetzt muss noch etwas sagen. Unsere ganze Zeitrechnung hat einen Haken. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Also alle Geschichtszahlen rechnen immer ohne Jahr Null. Das heißt also, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist nur ein Jahr, anstatt 2. Und das ist ein bisschen dumm für Astronomie, denn in der Astronomie will man mathematisch Dinge berechnen, braucht man einen Nullpunkt, oder? Und darum ist das so festgelegt, alle Daten vor Christi Geburt sind in der Astronomie um ein Jahr verschoben. Das heißt, wenn man sagt, geschichtlich 1000 vor Christus, Astronomisch ist das 999 vor Christus. Ich habe ein Astronomie-Computerprogramm, gibt man eine historische Zahl ein. Ich möchte gerne den Sternenhimmel produzieren von Jerusalem im Jahr 700 vor Christus. In Kürze kann man das herstellen. Und dann steht aber automatisch 699 vor Christus. Denn wenn ich geschichtlich eingebe 700 vor Christus, ist das astronomisch 699. Und darum 2 vor Christus, umgerechnet ab Urbe Condita, das ist natürlich 1 vor Christus. Und damit ist eben unsere Zeitrechnung gar nicht daneben, wie ständig behauptet wird. Nicht wahr? Niemand behauptet, die Geburt Christi sei am Neujahrstag gewesen, sondern es muss also irgendwo vor dem Nullpunkt gewesen sein. Aber eben in dem Jahr 1 vor Christus. Das kann 3 Monate vor dem Nullpunkt sein oder so, aber unsere Zeitrechnung, die ist absolut in Ordnung. Und so hätten wir da eine Bestätigung. Und jetzt kann ich das Ganze aber nochmals bestätigen. Die Jahrwochen von Daniel über das Kommen des Messias, die hatten wir schon mal im Voraus angeschaut, aber wenn wir dann auf Daniel kommen, werden wir das nochmals zusammen anschauen. Wenn man die Jahrwochen rechnet, die 69 Jahrwochen, kommt man auf das Kommen des Messias als Fürst im Jahr 32 nach Christus. So, und die Bibel sagt, Jesus Christus ist 3 Jahre lang öffentlich aufgetreten als Prediger. Also 32 minus 3 gibt 29. Und dann sagt Lukas 3, haben wir auch gelesen, Jesus begann aber ungefähr 30 Jahre alt zu sein. Und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat und so weiter. Also Lukas 3, 23. Das heißt also, damals im Jahr 29 war er gerade gegen 30 Jahre, ungefähr 30 Jahre alt. Also 29 minus 30, 1 vor Christus. Es geht einfach schön auf. Ja. Gut, jetzt gehen wir zurück zu Jeremia 23. Liest nochmals jemand Vers 5.
Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, werde ich den David deine gerechten Sprosse erwecken.
Jawohl, bis dahin. Das hat sich erfüllt im Jahr 1 vor Christus. Eben als Maria den Messias geboren hat. Da wurde dem David ein gerechter Spross erweckt. Aber Jesus Christus ist ja dann nicht als König aufgetreten bei seinem ersten Kommen. Und darum, was jetzt im gleichen Satz eben weiter gesagt wird, bezieht sich bereits auf sein zweites Kommen. Liest jemand weiter?
Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben.
Jawohl. Da haben wir wieder so ein Beispiel. Wir haben das ja immer wieder angetroffen, wie messianische Prophezeiungen über das erste Kommen und das zweite Kommen in einem Vers zusammengefunden werden können. Also die Geburt, das Erwecken als gerechter Spross des David, das war beim ersten Kommen, aber dass er regieren wird als König und Gerechtigkeit in diese Welt bringen wird, das wird erst stattfinden bei dem zweiten Kommen Jesu. Lesen wir Vers 6 dazu.
In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in sich wohnen.
Jawohl, also das ist die Zeit, wenn er als König kommen wird. Das wird die Zeit sein, in der schließlich die Juden aus all ihrer Not gerettet werden und Israel wird schließlich in Sicherheit wohnen. Das ist heute nicht der Fall. Israel ist überhaupt nicht in Sicherheit. In den letzten Jahren sind Tausende von Raketenangriffen geschossen worden von Gaza her und auch in den vergangenen Jahren von Libanon her. Also Israel ist überhaupt nicht in Sicherheit. Der Iran fordert die Auslöschung Israels. Und die ganze Welt, also der große Teil der Welt, stellt sich ganz klar auf eine Seite. Denn in dieser Woche wird ja die Abstimmung kommen durch die UNO, ob ein Palästinenserstaat anerkannt wird, obwohl die Vorbedingungen gar nicht da sind. Denn ein Staat, der Israel auslöschen will, und die Hamas sagt ganz klar, dass Israel ausgelöscht werden soll. Kann die Welt einen Staat anerkennen, der sagt, wir werden Israel vernichten? Aber die Mehrheit der Welt stellt sich trotzdem auf diese Seite. Die sagen das ganz klar. Israel muss verschwinden. Und so können wir sagen, Israel ist also heute nicht in Sicherheit. Aber wenn dieser Spross des Davids, wenn der Messias zum zweiten Mal kommen wird als König, dann wird Israel schließlich in Sicherheit wohnen. Und weiter.
Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit.
Jawohl. Das ist gewaltig. Das würde ja bedeuten, dass dieser Mensch der ewige Gott ist. Wenn er Yahweh heißt. Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, aber das muss nicht unbedingt das bedeuten, dass der Messias Gott ist. Denn in vielen Namen wird ja der Gottesname getragen. Was heißt zum Beispiel Jesaja auf Deutsch? Was heißt Jesaja? Oder Rettung. Jesa, das wäre Rettung, Heil. Und den Ja am Schluss, das ist die Abkürzung von Yahweh. Also Heil, Rettung ist Yahweh. Aber das bedeutet ja nicht, dass Jesaja Gott ist, sondern der Name ist einfach ein Bekenntnis über Gott. Und so könnte man hier natürlich auch sagen, ja, er heißt dann Yahweh Tzidkenu, das ist einfach ein Bekenntnis, der ewige Gott ist unsere Gerechtigkeit. Aber es gibt genügend Stellen in der Bibel, die machen klar, dass der Messias Yahweh ist. Schlagen wir mal auf. Zacharja 12, Vers 1. Jawohl. Also, es ist ganz klar, wie er hier spricht. Ausspruch des Wortes Yahwehs, das heißt des Ewigseienden, des Unwandelbaren über Israel. Und nochmals, es spricht Yahweh, der den Himmel ausspannt und so weiter. Und dann kommt Doppelpunkt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. In allen weiteren Versen ist klar, hier spricht Yahweh. Und immer noch in Vers 10, liest jemand Vers 10?
Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben.
Das ist aber erstaunlich. Kann man den ewigen, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott durchbohren? Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber spricht Yahweh. Ja, aber durchbohren, das geht doch nicht. Gott kann man nicht durchbohren. Außer Gott wird Mensch. Ja? Ich werde dem David einen gerechten Spross erwecken. Er war ein wirklicher Mensch, Nachkomme von David über Maria. Aber gleichzeitig eben, weil von Gott gezeugt, ist er der Sohn Gottes, er ist Yahweh, der Mensch geworden ist. Nur, wir haben da mitten im Satz unterbrochen. Liest jemand noch weiter? Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben.
Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen,
Aber jetzt plötzlich spricht ja jemand anders über den Durchbohrten. Also die Person wechselt, nicht wahr? Aber wer spricht denn jetzt? Nun, Vers 1 macht klar, es spricht Jahwe. Aber hier wird deutlich, dann muss in Jahwe, in dem einen Gott, muss mehr als eine Person sein. Denn einmal sagt Jahwe, sie werden mich, auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und dann spricht jemand über den Durchbohrten. Und sie werden über ihn wehklagen, weil sie das gemacht haben. Ja, da wird klar, das sind zwei Personen, aber sowohl der Durchbohrte ist Jahwe, wie auch der, der über ihn spricht, wie man über ihn wehklagen würde. Ja, bitte?
Am Kreuz hat Jesus ja gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja.
Weil dieser Zeitpunkt, wo Jesus, da war es ja denn, vorher war es ja eine Person, also so habe ich das verstanden.
Das wäre nochmals ein anderer Punkt, der da reinkommt, also der Herr Jesus sagt ja am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, aber wie kann Jesus Christus von Gott sagen, er ist mein Gott, wenn er selber auch Gott sein soll? Nun, wir haben, als wir Psalm 22 durchgenommen haben, messianischer Psalm, da haben wir den Vers 9 gefunden, wo es heißt, Psalm 22, Vers 9. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Das ist also der Psalm, der beginnt mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit dem Kreuzeswort. Und in Vers 9 wird erklärt, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Also Gott ist der Gott Jesu Christi, seit seiner Menschwerdung im Mutterleib. Und wenn der Herr Jesus also spricht über Gott, mein Gott, dann spricht er als Mensch, nicht als ewiger Gott. Als Mensch sagt er, mein Gott. Aber in Gott waren immer drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und darum sagt ja auch der Herr Jesus in Johannes 17, in seinem Gebet zum Vater, verherrliche du mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, vor Grundlegung der Welt. Also da spricht der Herr über seine Existenz bei dem Vater. Also diese Gemeinschaft von Vater und Sohn, die war schon von Ewigkeit her da. Und darum beginnt auch Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Ja, aber hier wird gesagt, das Wort war bei Gott. Also diese Gemeinschaft von Personen, die war von Ewigkeit her da. Und schließlich wurde eben der Sohn Mensch, nicht der Vater wurde Mensch. Und nicht der Heilige Geist wurde Mensch, nur der Sohn wurde Mensch. Und nur der Sohn ist ans Kreuz gegangen. Und als Mensch wurde er dann von Gott, dem Vater, den er nennt, mein Gott, wurde er verlassen, weil Gott den Menschen Jesu Christi geschlagen hat, gestraft hat für unsere Sünden als Stellvertreter. Aber der Herr Jesus musste Mensch werden, damit er überhaupt in den Tod gehen konnte für uns. Denn als Gott konnte er nicht sterben. Gott kann nicht sterben. Und darum musste er Mensch werden. Denn als Mensch konnte er schließlich in den Tod gehen. Und das war absolut notwendig. Ja, das sind. Ja, natürlich. Die haben, man nennt die auch die Sabellianer, weil das geht zurück auf einen Sabellius. Der hat in den frühen Jahrhunderten der Kirchengeschichte hat der gelehrt, Gott ist nur eine Person. Und er würde manchmal erscheinen als Vater, manchmal als Sohn und manchmal als Heiliger Geist. Aber das seien nur verschiedene Gesichter derselben Person. Und dann haben dann die Gegner gesagt, das sind eigentlich Patripassianer. Patripassian, das heißt, der Vater hat gelitten. Denn wenn die sagen, das sei die gleiche Person, dann hätte ja gewissermaßen der Vater am Kreuz gelitten. Aber das ist eben nicht so, sondern der Sohn kam in die Welt, nicht der Vater, und hat für uns, für unsere Sünden gelitten. Also die Bibel macht deutlich, das ist nicht eine Person mit drei verschiedenen Erscheinungsweisen, sondern es ist ein Gott. Aber in dem einen Gott gibt es drei Personen, die untereinander Gemeinschaft haben. Eben das Wort war bei dem, bei Gott, dem Vater. Und der Herr Jesus sagt, er war vor Grundlegung der Welt schon bei ihm. Diese Gemeinschaft war da. Aber eben nur der Sohn wurde Mensch, nur der Sohn wurde durchbohrt. Und darum kann Jahwe sagen in Sacharja 12, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und der Vater kann sagen, und sie werden über ihn wehklagen. Wie man wehklagt über den Eingeborenen und so weiter. Und wenn wir noch dazu aufschlagen, Sacharja 2, wird das Ganze noch eindrücklicher. Ich habe eine andere Verszählung, da muss ich immer wieder schauen. Das müsste etwa, bei mir ist es Vers 10 und dann ist es wahrscheinlich bei den anderen Ausgaben, nein, Vers 9 schon, Vers 8, dann ist es etwa 5 Verse verschoben. Es steht dort, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ist das Vers 13, oder? 12. Gut. Also könnte jemand das lesen in seiner Bibel? In dem Fall ab Vers 11. Ab Vers 12, ja?
Denn so spricht der Herr der Heerscharen.
Ich muss erklären, also für Herr steht im Hebräischen Yahweh, der ewig seiende, unwandelbare.
Denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich aufgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscher mich gesandt hat.
Ja, also ist doch ziemlich eigenartig. In Vers 12 heißt es, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Also ist klar, wer spricht. Und da spricht er, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt und so weiter. Und am Schluss, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Also der Herr der Heerscharen sagt, der Herr der Heerscharen hat mich gesandt. Und das Gleiche gerade im folgenden Vers, Vers 10, und also jetzt bei mir Vers 10, bei euch 14, ja, jubele. Es ist wieder klar, wer spricht. Spricht der Herr, das heißt, spricht Yahweh.
Und an jenem Tage werden viele Nationen sich an den Herrn anschließen und sie werden mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich zu dir gesandt hat.
Also auch hier spricht ganz klar Yahweh. Und er sagt, ihr werdet mein Volk sein und ich werde in eurer Mitte wohnen und dann werdet ihr erkennen, dass Yahweh mich gesandt hat. Jahwe sendet Jahwe. Und neutestamentlich ausgesprochen, der Vater sendet seinen Sohn. Aber das ist nicht eine neue Lehre des Neuen Testaments, sondern das lehrt das Alte Testament. Ganz klar. Und damit, der langen Rede kurzer Sinn, ist eben dieser Name des Messias, Jahwe Zitkenu, ein Name, der ausspricht, wer er ist. Wahrer Mensch als Spross Davids, aber auch wahrer Gott als Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Gut, jetzt machen wir 20 Minuten Pause. Wir stehen immer noch in Jeremia 23. Als erstes eine Frage von der letzten Stunde. Ja, bitte. Ja, also ich wiederhole die Frage, dass alle es hören. wird der Herr Jesus seine Menschheit eines Tages wieder aufgeben. Also nach dem jüngsten Gericht wird er aufhören, Mensch zu sein und nur noch Gott sein. Die Antwort ist nein, sonst wäre er gar kein richtiger Mensch geworden. Denn der Mensch ist ein Wesen, das einen Anfang hat und in seiner Existenz nie mehr endet. Ob verloren oder errettet, die Existenz geht ewig weiter, und zwar als Geist, Seele und Körper. Und darum gibt es ja eben eine Auferstehung des Körpers, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Also im Feuersee werden nicht Menschen gerichtet, die nur Geist und Seele wären, sondern wirkliche Menschen mit Geist, Seele und Körper. Und der Jesus ist also Mensch geworden und er bleibt Mensch in alle Ewigkeit. Und die Sache ist ganz grundlegend für den christlichen Glauben. Und zwar können wir kurz aufschlagen, 1. Johannes 4. Das ist diese bekannte Stelle, mit der man ein Kriterium hat, um falsche Geister zu erkennen, zu unterscheiden. Liest jemand 1. Johannes 4, Verse 1 und 2?
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Jeder erkennt den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, kennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus kennt, ist nicht aus Gott. Und Jesus ist der Geist des Antichrist, von dem wir gehört haben, dass er kommen und jetzt ist er schon in der Welt.
Jawohl. Also, hier heißt es, jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das bezieht sich auf sein Kommen vor 2000 Jahren, da wurde er ein wirklicher Mensch. Es gab ja die Irrlehrerbewegung im ersten Jahrhundert der Gnostiker, die haben gesagt, Jesus Christus hätte nur einen Scheinleib angenommen. Er sei kein wirklicher Mensch geworden. Und Johannes erklärt, nein, wir können erkennen, jeder, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch, das heißt als ein wirklicher Mensch mit Fleisch und Blut erschienen ist, der ist nicht aus Gott. Jetzt dazu aus 2. Johannes. Im 2. Johannesbrief, Vers 7.
Viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist.
Jawohl. Hier gibt es einen objektiven Übersetzungsfehler. Und zwar sollte es heißen, die nicht bekennen, Jesus Christus im Fleische kommend. Hat das niemand so in seiner Übersetzung?
In der Anmerkung.
Das wäre also die Brockhaus Elberfelder in der Anmerkung, ja? Wie? Ja, kommend. Und das sollte man eigentlich in den Text rauf tun, nicht in die Fußnote, denn die alte Elberfelder hatte das auch so korrekt im Text. Also im Fleische kommend, denn es ist das Wort erchomenon, während in 1. Johannes 4, da ist es elelyta, elelytota. Das heißt, im Fleisch gekommen und nun im Fleisch vorhanden. Das ist eine Perfektform. Aber hier haben wir erchomenon, das heißt also im Fleische kommend in der Zukunft. Das heißt also, Jesus Christus wird auch wiederkommen als ein richtiger Mensch. Und das ist eigentlich auch klar aus alten Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus sagt, wenn er kommt, wird er der Sohn des Menschen auf den Wolken in großer Macht und Herrlichkeit kommen. Matthäus 24, der Sohn des Menschen. Er wird als Mensch kommen, im Fleische kommend. Aber hier kann man zum Beispiel gerade die Zeugen Jehovas entlarven. Die Zeugen Jehovas lehren, Jesus Christus sei gestorben, sein Körper sei ins Grab gelegt worden, aber dann hätte Jehova den Leib verschwinden lassen. Und am dritten Tag sei er als Geist auferstanden. Das lehren sie. Und damit lehren sie also ganz klar, Jesus Christus wird nicht mehr im Fleische kommen. Und der zweite Johannesbrief sagt, dies ist der Verführer und der Antichrist. Also, es ist ganz wichtig, dieser Leib wurde ins Grab gelegt und dieser Leib, der im Grab lag 3 Tage, der wurde auferweckt und wieder mit Geist und Seele, mit dem menschlichen Geist und der menschlichen Seele des Herrn Jesus vereinigt. Und so ist der Herr Jesus als Mensch auferstanden. Er war dann 40 Tage da, hat mit den Jüngern gegessen und getrunken, sodass für sie ganz klar war, das ist nicht irgendeine Geisterscheinung. Und er sagt ja auch in Lukas 24, als sie dachten, das ist ein Geist, sagt er, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Lukas 24. Also, und dann hat er gesagt, gebt mir etwas zu essen, und er hat Fisch genommen und Honig, und damit sie ganz klar sehen, er ist als Mensch auferstanden. Und dann ist er als Mensch vom Ölberg her aufgefahren, Apostelgeschichte 1, um dann, wie die Engel sagen, so wiederzukommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und so wird der Herr Jesus eben als Mensch auf dem Ölberg, nach Apostelgeschichte 1, wiederkommen. Und er wird eben als der Sohn Davids regieren hier auf Erden. Er bleibt Mensch, weil er ein wirklicher Mensch geworden ist und nicht irgendeine menschliche Erscheinung, die dann plötzlich wieder verschwindet, sondern er ist wirklich in allem uns gleich geworden, ausgenommen die Sünde. Das ist Hebräer 2. Er ist in allem uns gleich geworden. Ja. Genau.
Den unverweslichen Leib. Und wir werden nach 1. Johannes Jesus auch gleich sein. Wir werden sein, wie er ist.
Genau.
Trifft sich das auch wieder?
Das trifft sich genau. Das ist genau das. Wir werden ihm gleich sein. Das heißt eben, wir werden einen Auferstehungskörper haben, der eben dem entspricht, was er hat. Und er ist wirklich auferstanden mit Fleisch und Knochen. Ich bin nicht ein Geist, sagt er. Ja. Genau. Also wir werden den Herrn Jesus als Mensch sehen, auch in der himmlischen Herrlichkeit und eben im tausendjährigen Reich hier auf Erden, wenn er regieren wird in Jerusalem. Und was ist mit dem Vater? Nun, in 1. Timotheus 6, Vers 16 steht ganz grundsätzlich etwas Wichtiges. Liest jemand 1. Timotheus 6, Vers 16?
Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht.
Jawohl. Amen. In dieser Stelle wird grundsätzlich gesagt, dass Gott für Geschöpfe unsichtbar ist. Er bewohnt ein unzugängliches Licht, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und trotzdem hat Gott sich sichtbar gemacht. Schon im Alten Testament sehen wir ja verschiedene Erscheinungen Gottes. Jesaja 6, sieht Jahwe auf dem Thron sitzen. Und Seraphim um ihn her, die immer rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, also Jahwe, der Heerschar. Und viele andere Stellen zeugen davon, wie Gott gesehen worden ist. Und natürlich in 2. Mose 30 hat Gott sogar Mose gesagt, niemand kann Gott sehen und leben. Und deshalb waren ja auch die Eltern von Simson so erschreckt, als sie Gott gesehen hatten in Richter 7. Wir haben Gott gesehen. Und der Vater von Simson meinte, von Gideon, Richter 7, meinte, er müsse sterben. Aber seine Frau hat das irgendwie mit dem Herzen richtig erfasst. Sie hat gesagt, aber das ist nicht denkbar, dass Gott uns so mit uns gesprochen hat und dass er uns jetzt töten würde. Die haben überlebt, weil Gott eben schon im Alten Testament eine Gestalt annehmen konnte, die für den Menschen erträglich war. Und diese Erscheinung wird auch an vielen Stellen genannt, der Engel des Herrn. Wobei das Wort Engel, hebräisch Malach, heißt einfach ein Gesandter. Der Gesandte des Herrn. Aber es wird immer wieder klar, dieser Gesandte des Herrn ist der Herr, Yahweh selbst. Denn in 1. Mose 16 erscheint der Malach Adonai, also der Engel Yahwehs, der Hagar. Und dann heißt es plötzlich, da nannte sie Yahweh, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Es wird also klar, der Gesandte Yahwehs ist Yahweh selbst. Nun, in der klaren Enthüllung des Neuen Testaments heißt das, der Gesandte Yahwehs war der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der schon im Alten Testament eine Gestalt annehmen konnte, die der Mensch ertragen konnte. Und schließlich, als die Zeit erfüllt war, wurde er Mensch, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, wie Galater 4 sagt. Und hat so Gott geoffenbart, so völlig, dass als einer der Jünger in Johannes 14 fragt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Dann sagt er, so lange Zeit bin ich unter euch. Und er erklärt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also der ewige, unsichtbare Gott, den keiner Menschen je gesehen noch sehen kann, hat sich geoffenbart in seinem Sohn, in dem er Mensch geworden ist. Und er wird Mensch bleiben in aller Ewigkeit. Das, also Gott in seiner absoluten Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kann der Mensch nicht sehen. Aber weil der Jesus eben eine Gestalt angenommen hat, wie Gott sichtbar werden kann, ist es möglich. Und darum wird er genannt in Kolosser 1, Vers 15, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Weil er, der Sohn, den ewigen Dreiein Gott offenbart. Zwischendurch wollte noch jemand etwas einwerfen? Ja? Also jetzt, Sie sprechen von Sacharja 12.
Ja.
Also, die erste Person, die spricht, Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben, das ist eindeutig der Sohn Gottes. Und dann spricht eine andere Person und Sie werden über ihn wehklagen. Und das ist der Vater oder der Heilige Geist. Das kann man von dem her offen lassen. Aber wenn wir gerade nochmals an Sacharja 12 denken, dann möchte ich noch hinweisen auf Sacharja 14. Das ist ja eine Botschaft, Sacharja 12, Vers 1, bis zum Schluss des Buches. Das ist eine Rede von Yahweh. Und was wird da noch gesagt in Kapitel 14, Vers 3?
Und Jehova wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht.
Ja, und noch Vers 4. Jawohl. Und dann noch ganz der letzte Satz, ganz am Schluss von Vers 5. Und kommen.
Und kommen wird Jehova, dein Gott, und alle Heiligen mit dir.
Jawohl. Hier geht es um das Kommen Gottes. Zur Königsherrschaft hier auf Erden. Vers 9 sagt dann, und Yahweh wird König sein über die ganze Erde. Jetzt geht es da doch offensichtlich um die Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Aber hier steht, und seine Füße, ja, wessen Füße? Vers 3 sagt, und Jahwe wird ausziehen, wie jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist doch erstaunlich. Der Ewige, der Unwandelbare hat Füße. Ja? Weil Jesus Christus Mensch geworden ist. Und er wird als Mensch wiederkommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das ist in Übereinstimmung mit Apostelgeschichte 1, wo der Mensch, Jesus Christus, in den Himmel geht, vom Ölberg aus, und die Engel sagen, so wie ihr ihn habt den Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Und es ist Jahwe, der kommt. Aber eben nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern hier geht es um den Sohn. Und so sehen wir also, wir kommen zurück zu Jeremia 23, dass dieser Name des Sprosses von David, der hat mehr zu bedeuten. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, bedeutet der Ewige, Jesus Christus, er selber ist der Ewige, er ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir zurückdenken an Jesaja 53, wo der Messias als Knecht Gottes beschrieben wird, wie er für unsere Sünden leiden würde, als Stellvertreter unter dem Gericht Gottes, zerschlagen für unsere Missetaten. Und dann haben wir am Schluss von Jesaja 53 gelesen, dass er den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen würde. Und zwar eben dadurch, dass er als Stellvertreter für unsere Sünden gestorben ist und jeder Mensch, der seine Sünde, seine Schuld Gott im Gebet bekennt und bereut und dieses Opfer für sich in Anspruch genommen wird, in Anspruch nimmt, dem wird alles vergeben. Und der Römerbrief lehrt, dass er dann durch Glauben gerechtfertigt wird. Rechtfertigen, dikaio, heißt, Gott spricht jemanden gerecht. Also wenn jemand vor Gericht heute freigesprochen wird, dann sagt der Richter, dieser Mann ist unschuldig. Er ist gerecht. Das heißt rechtfertigen. Das heißt nicht gerecht machen, sondern das heißt jemanden als gerecht erklären. Wenn ich mich für etwas rechtfertigen würde, dann heißt es ja nicht, ich versuche mich gerecht zu machen, sondern ich versuche mich darzustellen als gerecht. Ja, wenn man sich selbst rechtfertigt. Aber wenn Gott uns rechtfertigt, sagt er, dieser Mensch ist ein Gerechter, weil alle Schuld vergeben ist. Und die Gerechtigkeit Christi wird ihm zugerechnet. Und das ist die Aussage dieses Namens des Messias. Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Das kann man sagen, die ganze Botschaft des Römerbriefes ist da drin verpackt. Die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben allein. Wir können dazu aufschlagen, Römer 5, Vers 1. Liest jemand Römer 5, Vers 1?
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott und unserem Herrn Jesus Christus.
Ja, bis dahin. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, ohne eigene Leistung, nur aus Glauben an den Messias Jesus, der für uns gestorben ist. Und hier steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind. Das ist abgeschlossen, nicht wahr? Im Griechischen steht da die Zeitform des Aorist. Der Aorist bezeichnet eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Also abgeschlossen. Aber die römisch-katholische Lehre der Rechtfertigung ist so. Der Mensch wird in einem Prozess das ganze Leben lang gerechtfertigt. Und dann auch noch danach im Fegefeuer. Ist ein Prozess, der ständig vorwärts geht. Und jedes Mal, wenn ein Mensch irgendetwas Gutes tut oder etwas leistet, das Ablass bringt, wird gewissermaßen etwas Gnade eingetröpfelt. Aber es gibt nie eine Gewissheit, nie eine Sicherheit. Denn durch eine Todsünde kann alles wieder ausgelöscht werden. Da Wir können wieder von vorne anfangen. Und es ist immer nur ein Tröpfchen. Darum, selbst ein Papst auf dem Sterbebett weiß nichts von Heilssicherheit danach. Er sagt, jetzt muss man für ihn beten. Er ist nicht sicher. Es gibt keine abschließende Rechtfertigung, aber da steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind, punktuell in der Vergangenheit, abgeschlossen durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und das war eigentlich diese große Entdeckung der Reformation. Dieser Augustinermönch Luther hat plötzlich erkannt, ich muss mich ja nicht ständig abplagen und abkämpfen. Jesus Christus hat alles getan, und wenn ich seine Tat für mich im Glauben in Anspruch nehme, dann spricht mich Gott gerecht. Durch Glauben allein, ohne eigene Leistung. Und das ist dieser Name, der Herr unsere Gerechtigkeit. Wenn man das mal erfasst hat, dann wird man wirklich, wirklich frei. Und das gibt dann auch Heilsgewissheit, Heilssicherheit, innere Ruhe und Frieden. Sondern weiß, Gott hat gar nichts mehr gegen mich. Aber Martin als Augustiner Mönch, der hat in seiner Zelle Kämpfe durchgestanden. Und er wusste, ich bin so schlecht, aber ich habe es zu tun mit einem gerechten Gott. Das war für ihn immer klar. Gott ist gerecht. Aber wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Das war seine Frage. Bis er erkannt hat, ja natürlich. Der Herr Jesus hat alles getragen am Kreuz. Und wenn wir seine Tat für uns im Glauben in Anspruch nehmen, indem wir unsere Schuld bekennen, dann spricht uns Gott gerecht. Rechtfertigung aus Glauben. Und darum war das so etwas Gewaltiges für Tausende von Mönchen und Nonnen, die damals aus den Klöstern geflohen sind. Darunter auch die Katharina von Bora, die dann später seine Ehefrau wurde. Die ist abgehauen mit anderen Nonnen, in Fesseln verpackt und wurde die rausgeschmuggelt aus dem Kloster. Und die haben die Gnade Gottes erkannt. Eben der Herr unsere Gerechtigkeit. Nicht wir machen die Gerechtigkeit, sondern er ist unsere Gerechtigkeit. Ja, aber gehen wir gleich weiter zu Vers 7. Liest nochmals jemand? Entschuldigung. Wir gehen zurück zu Jeremia 23. Vers 6 hatten wir, der Herr unsere Gerechtigkeit. Sondern
so war der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordes heraufgeführt und sie gebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und sie sollen wohnen in ihrem Land.
Hast du nicht eine Zeile übersprungen? Das ist Abschreibern immer wieder passiert. Beim Abschreiben, dass sie beim Lesen eine Zeile übersprungen haben. Darum gab es dann Fehler in den Manuskripten. Nämlich aus dem Land des Nordens. Habe ich das nicht gehört? Ah gut, also. Es gibt auch Hörfehler, ja? Nicht nur Schreibfehler. Ja, und jetzt haben wir gesehen, wie hier das erste Kommen Christi und das zweite so ineinander zusammengefügt ist. Eben David wird einen gerechten Spross bekommen. Das ist das erste Kommen Jesu, geboren von einer Jungfrau. Und er wird als König regieren, das ist dann in der Endzeit, wenn er das zweite Mal kommt. Und dann wird Israel in Sicherheit gebracht werden. Und der Name des Messias wird sein, der Herr unsere Gerechtigkeit. Aber das haben wir schon jetzt, auch durch das erste Kommen, schon erfahren dürfen. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Und jetzt wird erklärt, eben in der Endzeit, da wird eine Zeit kommen, eben da, wenn dann der Messias als König kommt, da wird man nicht mehr schwören, wie man das in Israel früher gemacht hat. Wie hat man wichtige Dinge mit einem Schwur bekräftigt vor Gott früher? Sagt Jeremia.
So war der Herr lebt und die Kinder Israels im Land Ägypten heraufgeführt hat.
Jawohl. Also immer der Rückblick auf das Jahr 1606 vor Christus. Das war der Auszug aus Ägypten. Das war etwas so Grandioses. Diese Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei durch diese 10 Plagen, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch geführt hatten. Und so hat man sich in der ganzen weiteren Geschichte Israels immer bei Schwüren auf den Gott berufen, nicht auf irgendein höheres Wesen. Nicht wahr? Viele Leute, wenn sie von Gott sprechen, dann sprechen sie von einem höheren Wesen. Aber ich meine, wenn ich jetzt da auf meinem Stuhl stehen würde, wäre ich auch ein höheres Wesen. Das ist nichts Besonderes. Aber es geht nicht um ein höheres Wesen, sondern es ist der Gott, der Israel damals historisch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Auf diesen Gott, der in der Geschichte gehandelt hat, auf den hat man sich berufen. Aber, sagt Jeremia, es wird aber eine andere Zeit kommen. Da wird man anders schwören, indem man sich beruft auf ein weiteres Ereignis in der Geschichte, wo Gott gehandelt hat, das aber noch großartiger ist als der Exodus aus Ägypten. Nämlich, Vers 8 nochmals.
So war der Herr, der den Samen für die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe.
Und dann, und?
In ihrem Land.
Jawohl. Also hier wird gesagt, es wird einmal eine Zeit kommen, wo man sich auf Gott beruft als den, der die Israeliten aus allen Ländern wieder heimgebracht hat in ihr Land. Und speziell wird hervorgehoben das Land des Nordens. Ja, da hat natürlich Jeremia nicht denken können an die babylonische Gefangenschaft. Denn da wurden ja die Juden einfach in ein Land deportiert nach Babylon im Osten von Israel, ja, heutiger Irak, zwei Stromland zwischen Euphrat und Tigris. Aber hier sagt er, aus allen Völkern und ganz speziell aus dem Land des Nordens. Und das ist dann eben die Zeit, wenn der Messias kommen wird, um als König zu regieren. Und das hat sich ja, das haben wir in früheren Bibelklassen immer wieder durchbuchstabiert, aber nochmals, um es kurz auf den Punkt zu bringen, das ist genau das, was wir in der heutigen Zeit sehen. Nachdem das jüdische Volk zerstreut war 2000 Jahre unter allen Völkern der Welt, sind sie gesammelt worden. 1882 fand die erste große Einwanderungswelle statt, damals aus welchem Land?
Russland.
Da kamen Tausende aus Russland. Und fast auf dem gleichen Längengrad wie Jerusalem liegt im äußersten Norden Moskau. Die kamen aus Russland. Tausende. Das ging bis 1903. Dann war diese erste Welle so verflacht und dann gab es wieder Verfolgung in Russland und dann ging es los. 1904 kamen wieder Tausende aus Russland bis 1914. Dann kam der Erste Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam die dritte Welle. Auch wieder hauptsächlich aus Russland und auch aus Polen. Tausende. Und das ging so weiter, eine Welle nach der anderen. Dann kam die Machtergreifung von Hitler. Da kam eine 500.000 aus Europa. Und dann der Zweite Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen aus 70 Ländern. Weltweit kamen Juden nach Hause und 1948 wurde der Staat gegründet. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Sodass heute aus 140 verschiedenen Ländern etwa, aus allen 5 Kontinenten, 3 Millionen heimgekehrt sind. Aber mehr als ein Drittel kam aus dem Land des Nordens. Nämlich aus Russland, beziehungsweise aus der Sowjetunion und heute aus der GUS, aus dem Land des Nordens. Das ist wirklich das hervorstechende Land der Rückkehr. Und das wird hier speziell erwähnt in Jeremia, aus dem Land des Nordens. Und darum ist es gut, wenn man in Israel eben außer Hebräisch noch Russisch sprechen würde. Denn ein großer Teil spricht in Israel Russisch von den Juden. Ich habe das schon erlebt. Ich habe Vorträge gegeben in einer messianischen Gemeinde in Haifa. Und ich habe auf Hebräisch gesprochen, aber man musste auf Russisch übersetzen für die Juden, die nicht Hebräisch konnten. Noch nicht. Ja, also aus dem Land des Nordens. Ja?
Wäre es möglich, dass das heutige Israel noch einmal vergehen könnte, also von der Landkarte gestrichen werden könnte? Wäre das möglich?
Das ist eine gute, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, verstehe ich. Es ist ja so, ich wiederhole die Frage. Wäre das möglich, dass Israel noch einmal aus dem Land herausgerissen wird und nochmals unter die Völker zerstreut wird? Es ist ja so, in 5. Mose 28, da zeigt Mose auf, wenn das Volk Israel Gott gehorcht und seinem Wort gehorcht, wird es gesegnet werden. Das haben sie erlebt unter Josua und ganz besonders auch unter Salomo. Aber dann sagt Mose ab 5. Mose 28, Vers 14, wenn ihr nicht hört auf Gottes Wort, dann werden euch alle diese Flüche treffen. Und diese ganze Auflistung geht dann von Vers 14 bis Vers 68. Merkt man das Verhältnis zwischen Segen und Fluch. Und unter all diesen Flüchen sind drei Landverlustflüche aufgeführt. Dreimal. Ich möchte das kurz zeigen. 5. Mose 28. Vers 25.
Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden.
Jawohl. Oder die alte Elberfelder übersetzt, und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Hast du das in der Fußnote wenigstens? So?
Nein, leider nicht.
Oh, das ist Elberfelder Brockhaus.
Das ist Schlachter, was
ich... Ah, Schlachter. Ja? Das erstaunt mich. Also die bessere Übersetzung wäre, du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Was hat Elberfelder neue? Ich habe nicht das umhergetrieben. Nein, es müsste heißen, wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Ich komme nächstes Mal darauf zurück. Ich werde das noch erklären. Und dann Vers 36, das haben wir heute schon mal gelesen. Jawohl, das haben wir heute schon gelesen. Das ist die Prophetie über die Wegführung der Juden nach Babylon, zu einer anderen Nation, zur Zeit, als sie noch einen König hatten. Dich und dein König. Und dann Vers 64. Jawohl. Und dann werden sie ständig verfolgt werden und keine Sicherheit mehr haben. Ja, das sind drei Landverlustflüche. Der erste Vers von Vers 25, umhergetrieben in allen Königreichen der Erde, das hat sich erfüllt mit der Wegführung der 10 Stämme zunächst nach Assyrien und dann sind sie in der Geschichte, verliert sich dann die Spur. Darauf bezieht sich Vers 25. Das war 722 vor Christus. Dann kam die Erfüllung von Vers 36 eben um 586 vor Christus, als die Juden nach Babylon deportiert wurden. Und was wir in Vers 64 haben, das hat sich erst erfüllt im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Und dann, von da an wurden die Juden unter alle 5 Kontinente zerstreut. Wir haben 3 Landverlustflüche, aber einen vierten gibt es nicht. Das heißt, die haben sich alle erfüllt. Ein vierter steht nicht mehr aus. Und schließen möchte ich dann in dem Fall heute noch mit Amos 9, die 2 letzten Verse. Da setzen wir dem noch eins drauf. Amos 9, die zwei letzten Verse, 14 und 15.
Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott.
Jawohl. Also hier wird von einer Wende des Schicksals der Juden Israels gesprochen. Und da werden die verwüsteten Städte wieder aufgebaut werden. Heute sehen wir alttestamentliche Städte, die moderne Städte mit pulsierendem Leben geworden sind. Und dann heißt es weiter, sie werden Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Als die Juden ins Land kamen, ab 1882, da fanden sie ein zerstörtes Land vor, eine Wüste. Und damals hat Baron de Rothschild von Bordeaux ihnen gesagt, ihr müsst Weinstöcke aus Frankreich mitnehmen und pflanzen, das ist ideal für diesen Boden. Und so hat man dann Weinstöcke von Frankreich geholt und das war der Anfang einer sensationellen Entwicklung des Weinanbaus in Israel, der ja zu Qualitätsweinen, die unzählige Goldmedaillen gewonnen haben, geführt hat. Und das ist also heute ein ganz entscheidender landwirtschaftlicher Zweig, die Weinproduktion. Golanweinen und so weiter, Galiläaweinen und so weiter. Und dann heißt es weiter, und Fruchtgärten anlegen. Oder Fruchtplantagen anlegen und deren Frucht essen. Weiter hat man sich gefragt, was kann man außer Weinstöcken noch? Exotische Früchte. Orangen, Mandarinen, Grapefruit und Kreuzungen. Und natürlich dann auch anderes wie Mango, Bananen. Und das ist heute ein riesiger landwirtschaftlicher Zweig geworden, diese ganze Früchte. Landwirtschaft und ganz besonders eben mit Zitrusfrüchten. Man produziert in Israel heute etwa 900.000 Tonnen Zitrusfrüchte pro Jahr und ein Drittel wird exportiert. Das ist das. Und Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen. Und dann heißt es, ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Also die Rückkehr aus der dritten Zerstreuung, die ist definitiv. Und darum kann man wissen, was auch jetzt kommen mag, die Juden werden ihr Land nicht mehr verlieren. Ja? Ganz einfach. Also die Juden sollten zurückkehren ins Land der Vorfahren und ganz besonders aus dem Land des Nordens, gerade in der Zeit, bevor der Herr Jesus als König der Welt kommen wird. Aber es ist nicht so, dass alle Juden nach Israel zurückkehren müssen und erst dann kommt der Herr Jesus, sondern ein Teil kehrt zurück aus aller Welt. Das ist bereits geschehen. Und sogar dann, sagt Matthäus 24, wenn der Herr Jesus dann auf den Wolken des Himmels als Sohn des Menschen kommt, mit großer Macht und Herrlichkeit, dann werden noch die restlichen Juden, die in der Diaspora sind, werden dann gesammelt werden. Und dann steht in Hesekiel 39 in dem Zusammenhang, er wird sie holen, sodass keiner mehr von ihnen zurückbleiben wird. Da wird es keine mehr geben in New York. Ja, die werden alle nach Hause kommen. Gut, dann wollen wir noch zusammen beten.